du hier unter uns bist, Herr. Öffne uns die Augen für dich heute Morgen, Herr. Wir brauchen dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt sehr gerne Platz. Bevor ich jetzt so richtig einsteige, kurz der Hinweis, es gibt verschiedenste Übersetzungen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. Wenn du meine Predigt in dieser Sprache besser mitverfolgen kannst, dann scan den QR-Code auf deinem Stuhl. Unter anderem findet ihr dort alle auch Reflexionsfragen, die ihr entweder alleine oder in eurer Kleingruppe nach der Predigt bzw. in der nächsten Woche bearbeiten könnt, um die Predigt ein bisschen zu vertiefen. Disclaimer Ende. Was war vor 2255 Tagen? Das ist eine sehr schwere Frage, ich weiß. Ich helfe euch. Es war das hier. Ja, 2255 Tage heute genau durfte ich meine Anni heiraten und ihr seht, neben uns steht meine Familie, schon teilweise mit angeheirateten Partnern. Mittlerweile ist schon ein erstes Kind dazu gekommen, es kommen zwei weitere dazu, also die Familie wächst. Aber diese Familie sah nicht immer so aus, die sah auch mal so aus. Das sind meine vier Geschwister und meine Mama und ich. Ihr könnt sehen, ich bin der gut aussehende Mann auf der linken Seite. Ich habe vier kleine Geschwister und ihr müsst wissen, wenn wir früher irgendwo auf dem Spielplatz waren, dann solltest du dich besser nicht mit uns anlegen. Weil wenn du dich mit einem angelegt hast, dann kamen noch vier andere dazu. Nach außen hin waren wir wie ein Mann. Nach außen hin hätten wir uns immer geprügelt füreinander. Aber wenn wir dann vom Spielplatz nach Hause kamen, Freitagabends zum Beispiel, und es gab nur eine Pizza Prosciutto und nicht fünf Pizza Prosciutto, dann war das ein Kampf auf Leben und Tod. Auf was ich raus will, ist nach außen waren wir eine Einheit. Aber innen, da konnten schon mal ziemlich die Fetzen fliegen, da konnte es ziemlich krachen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild dafür. Familie hat sehr schöne, hat sehr positive Aspekte, aber hat auch echt, bringt wirklich seine Herausforderungen mit sich. Es verbindet einen ja unglaublich viel. Also mit diesen vier anderen Kindern auf diesem Foto verbindet mich unheimlich viel. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben gemeinsame Eltern, wir haben gemeinsame Werte, wir haben eine gemeinsame Familienkultur. Wir haben sogar einen gemeinsamen Glauben, mit dem wir groß geworden sind. Und ich glaube, in Gemeinde ist es ähnlich. Auch wir haben einen gemeinsamen Glauben. Manche sind damit groß geworden, manche haben das erst irgendwann kennengelernt. Aber wir haben auch große Unterschiede und Differenzen. Wir sind ein ziemlich bunter Querschnitt durch unsere Gesellschaft. Wir haben Unterschiede. Aber dieser Glaube, der verbindet uns. Wir alle glauben an den einen Gott. Wir alle glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und das macht uns eins. Das macht Christen eins. Wir sprechen ja sogar von geistlicher Verwandtschaft. Also wir benutzen ja sogar als Christen das Wort Familie. Wir sprechen von Glaubensgeschwistern, von Brüdern, von Schwestern. So ernst meinen wir das. Und ich glaube, dieser familiäre Gedanke, den finden wir ja schon in der Bibel, im Neuen Testament, den finden wir in der ersten Gemeinde. Der zieht sich wie ein roter Faden durch. Und falls du heute das erste Mal da bist, ich nehme dich mit rein, wo wir uns als Live-Kirche in den letzten Wochen oder sogar Monaten bewegt haben. Wir befinden uns nämlich in einer Reise durch den Epheserbrief. Und das, was ihr hinter mir sehen könnt, ist nochmal so ein kleines Bild davon, was von Ephesus heute übrig ist. Das ist schon über 2000 Jahre alt, dieses Gebäude dort. Und die Stadt Ephesus steht so ein bisschen für die Vielfalt, die wir auch in unserer Gesellschaft erleben. Viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Meinungen, Glaubensarten, Interessen, Fußballvereine, würde ich fast schon sagen. Sehr viele Unterschiede. So, und die Gemeinde in Ephesus bildet da natürlich keine Ausnahme. Die Gemeinde in Ephesus ist genauso wie wir ein Querschnitt unserer Stadt, unserer Region, unseres Landes. Also wir haben unterschiedlichste religiöse Hintergründe in dieser Gemeinde. Manche Leute sind vielleicht schon in christliche Familien hineingeboren, manche sind in jüdische Familien hineingeboren, manche sind in Familien reingeboren, wo beide Religionen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und es ist schwierig, sich vorzustellen, aber die Hintergründe, die dort aufeinander trafen, hatten unheimliches Explosionspotenzial. Wir haben in zwei Predigten auch schon davon gehört, was für eine Spannung bestand zwischen Juden und Nichtjuden, die sich jetzt in der christlichen Gemeinde trafen. Die hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was richtig und was falsch ist, was absolut notwendig und was total egal ist. Ich versuche das mal in unsere Zeit zu ziehen. Stell dir vor, du gründest jetzt eine Gemeinde irgendwo in Israel mit Menschen aus dem Gazastreifen und mit Juden, die in Israel leben. Das bringt eine unheimliche Spannung mit sich. Oder stell dir vor, du, und davon gibt es viele, hast eine Kirche in den USA, wo du 50% demokratisch wählende Menschen hast und 50% republikanisch wählende Menschen. Da hast du richtig was zu tun. Da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Also Kulturen und Vorstellungen prallen aufeinander. Und unsere Gemeinde heute ist ähnlich, denn Gemeinde ist total unterschiedlich. Manche sind hier in dieser Kirche groß geworden, manche sind später dazugekommen. Manche sind alt, manche sind jung. Manche glauben, ein Gottesdienst sollte so sein, andere glauben, ein Gottesdienst sollte anders sein. Manche sind hier in Deutschland groß geworden, manche sind ganz woanders groß geworden. Manche haben vielleicht Fragen und Zweifel und manche andere haben in diesen Bereichen ganz, ganz feste Überzeugungen. Das ist ein Wesensmerkmal von Kirche. Vielfalt. Und manchmal feiere ich diese Vielfalt. Ich war mal eine Zeit lang Teil von der Ecclesia in Ulm, also die gehört auch zu unserem Kirchenverband, ist auch eine recht große Gemeinde im Süden. Und es war auch so eine bunte Gemeinde wie hier. Und da gab es jedes Jahr ein internationales Fest. Und das war ein absolutes Highlight. Warum? Weil das Buffet auch international war. Das war richtig, ich feiere das. Ich will da nicht nur deutsche Bockwürstchen mit Senf stehen haben. Ich will alles, was geht. Und deswegen fand ich das gut. Manchmal nervt mich diese Vielfalt aber auch, weil andere etwas wichtig finden, was mir total egal ist. Oder ich finde was total wichtig und anderen ist es total egal. Das kann schon mal anstrengend sein. Genau in diese Situation hinein schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde in Ephesus ein Brief, der ihnen die Augen dafür öffnen soll, wie der göttliche Umgang mit dieser Herausforderung aussehen soll. Und wir haben diese Predigtserie nicht ohne Grund so genannt. Gottes Masterplan. Gott hat wirklich einen Masterplan dafür, wie Gemeinde gelingen kann. Er hat einen Masterplan dafür, wie Einheit in Vielfalt gelingen kann. Und wir haben drei Predigten haben wir jetzt schon gehört. Wir haben am Anfang, sind wir überhaupt erstmal eingetaucht in diese Stadt Ephesus. Wir haben sie kennengelernt. Wir haben danach etwas gehört von den geöffneten Augen, für die Paulus betet, dass wir die göttliche Realität sehen können. Wir haben von dem neuen Volk gehört in Kapitel 2, was aus Juden und Nichtjuden besteht, nicht nur aus einer der beiden Parteien. Und in Kapitel 3 erfahren wir von diesem Geheimnis, das in Jesus Christus zugänglich gemacht wird für uns. Und dann kommt am Ende von Kapitel 3 ein Gebet. Da betet Paulus darum, dass die Gemeinde all das versteht, wovon er gerade geschrieben hat. Und am Ende kommt das Amen. Ein Gebet schließt man ab mit Amen. Das heißt so viel wie, so sei es, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, dieses Wort. Und hier beginnt jetzt, also man könnte eigentlich den Brief an dieser Stelle auch beenden. Also damit ist eigentlich alles gesagt, was sie glauben sollen, worauf sie hoffen sollen, was wichtig ist. Dann kommt das Amen, dann ist eigentlich Schluss. Aber dann geht es weiter in Kapitel 4. Und hier sind zwei Worte ganz entscheidend. Also Kapitel 3 hört auf, Amen. Kapitel 4 beginnt. Daher ermahne ich euch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in diesem Brief. Warum? Weil es ist wie so ein Winkelscharnier zwischen Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6. In Kapitel 1 bis 3 geht es die ganze Zeit darum, dass Paulus sagt, so ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Amen. Und jetzt, weil das so ist, ermahne ich euch. Versteht ihr? 1 bis 3 war wie ein Fundament. Ein Fundament, das wir alle eins haben, wenn wir daran glauben. Ein Fundament, das unglaublich groß ist, unglaublich stabil ist. Und Paulus baut in Kapitel 1 bis 3 dieses Fundament und in Kapitel 4 sagt er dann so, und da bauen wir jetzt drauf, wie wir uns miteinander verhalten. Daher ermahne ich euch. Und wir werden uns jetzt in dieser Predigt nicht auf das ganze Kapitel 4 konzentrieren können, da wären wir nämlich heute Abend noch hier. Wir werden uns auf die ersten Verse dieses Kapitels konzentrieren. Und zwar die ersten 6 Verse. Die legen, wenn man so will, die Grundlage für alles, was in Kapitel 4 bis 6 noch kommt. Und wir lesen das mal gemeinsam. Ab Vers 1. Ich ermahne euch daher, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist unser Predigttext für heute. Und wir werden das so machen, dass wir einfach Stück für Stück dort durchwandern. Und wir beginnen mit diesem ersten Vers. Paulus ist direkt, ziemlich direkt. Er macht keine höflichen Umschweife. Das hier ist keine Empfehlung. Das ist auch kein Vorschlag. Das ist auch kein nett gemeinter Rat. Das ist eine Ermahnung. Paulus ermahnt. Paulus meint es wirklich ernst. Und er sagt so viel wie, wenn das eure Berufung ist, dann handelt folgendermaßen. Wenn das eure Berufung ist, dann lebt wirklich danach. Man könnte sagen, wir kommen hier an dieser Stelle vom Sein zum Handeln. Wenn ihr wirklich das seid, dann handelt auch so. Das geht für ihn Hand in Hand. Paulus ruft zu einem Leben dieser Berufung auf. Und man muss ja auch ehrlich sagen, er kann das glaubwürdig behaupten, weil er lebt diese Berufung und er sitzt dafür im Knast. Was ist Berufung? Ich würde sagen, Berufung ist so eine Kombo. Es ist ein Geschenk. Man hat in der Regel nichts dafür getan. Und dieses Geschenk enthält einen Zuspruch und einen Anspruch. So ein bisschen wie, wenn du dieses Jahr Teil der Nationalmannschaft gewesen wärst, zur EM, Dafür wird man in der Regel berufen. Da kann nicht jeder mitmachen. Und wenn du dafür berufen wirst, wenn du nominiert wirst für die Nationalmannschaft, dann denkst du dir, wow, ist cool, ja, da habe ich schon immer von geträumt vielleicht. Und du sollst jetzt Deutschland vertreten da auf dem Fußballplatz. Dann ist es logisch, das würden wir alle sagen, dann ist es logisch, dass du dich auch so verhalten sollst, oder? Also wenn du da jetzt so einen total nicht trainierten Menschen auf dem Spielfeld sehen würdest, würdest du dir denken, was macht der da? Wer hat den ins Team gelassen? Wer hat den berufen? Und wenn er schon berufen ist, warum verhält er sich nicht so, als wäre er berufen? Versteht ihr, was ich meine? Paulus sagt ganz klar, das muss zusammenpassen. Für Nationalspieler gehört dazu, er muss trainieren, er muss gesund sein, er muss auf eine bestimmte Art und Weise essen, er muss beim Training anwesend sein, er muss ein Teamplayer sein und so weiter und so fort. All das gehört dazu, wenn du berufen bist in die Nationalmannschaft. Glücklicherweise funktioniert die Familie Gottes nicht wie die Nationalmannschaft. Danke, Herr. Nein, in die Familie Gottes, für die Familie Gottes wirst du nicht nominiert, sondern du wirst adoptiert. Deswegen ist es auch eine Familie, es ist kein Team. Du wirst Tochter oder du wirst Sohn Gottes. Und das bedeutet, die Menschen, die du um dich herum siehst, werden zu deinen Geschwistern. Paulus sagt jetzt, verhalte dich so, wie es sich für eine Tochter oder einen Sohn Gottes gehört. Ist doch logisch. Wenn du wirklich Sohn oder Tochter Gottes bist, ja, dann lebe auch danach. Lebe würdig der Tatsache, dass du nun ein Kind Gottes bist. Jetzt ist die Frage, was sollen wir tun? Wie geht denn das? Wie lebt man würdig der Berufung? Und das kommt in Vers 2 und ich kann euch versprechen, der hat es in sich. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Wow, alle schreien, ja Mann, mega! Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragen. Fangen wir mal am Ende an. Fangen wir mal mit diesem wunderbaren Wort ertragen an. Hinter diesem Wort kann sich ja so einiges verbergen. Jemanden ertragen klingt furchtbar unbequem und anstrengend und fordernd. Und das gehört sicherlich auch dazu. Ich habe seit 12 Wochen eine Tochter. Die erträgt man auch. In Klammern steht hier in meinem Skript, frag mal Eltern, Smiley, Klammer zu. Ertragen klingt irgendwie, finde ich, auf den ersten Moment irgendwie unfair. Es klingt sinnlos, es klingt vermeidbar, es klingt ungerecht, es klingt so, als sollte es eigentlich nicht sein. Da ist etwas, das ist eigentlich nicht gut, aber das ertragen wir jetzt. Deswegen habe ich jetzt nicht direkt Lust darauf, etwas oder jemanden zu ertragen. Aber da möchte ich uns an eine Person erinnern, wegen der wir hier sitzen. Und zwar Jesus Christus. Hätte er uns nicht ertragen, hätte er dich und mich nicht ertragen, dann wären wir nicht hier. Hätte er nicht für uns ertragen, dann wären wir nicht hier. Sein Tod am Kreuz für deine und meine Schuld, völlig ungerecht, oder? Völlig unfair? Also aus seiner Sicht, völlig unfair. Völlig vermeidbar, hätte er überhaupt nicht machen müssen. Aber er hat es trotzdem getan. Gott erträgt uns jeden Tag. Und das nicht, weil das halt in seinem Stundenplan mit drin steht. Er tut das aus tiefster Überzeugung. Er tut es aus seinem Wesen der Liebe heraus. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Ertragen im Sinne Jesu ist immer von tiefer Liebe und Verständnis geprägt. Und dieser Jesus ist derjenige, dem wir nacheifern wollen, wenn es um das Ertragen geht. Ich habe mir so bei der Vorbereitung gedacht, eigentlich ist das die geilere Version von tolerieren. Wir reden ja ganz viel über Toleranz in unserer Gesellschaft. Und das hat mit Sicherheit auch seine Gründe. Aber bei der Toleranz fehlt mir irgendwie die Liebe. Nein, ich möchte lernen zu ertragen. Auch wenn ich das, was du machst, vielleicht nicht gut finde. Ertragen bedeutet, ertragen im Sinne Jesu bedeutet, ich schließe da nicht einfach die Augen und warte, bis es vorbei ist, sondern ich versuche zu verstehen. Ich versuche, dich zu verstehen. Und ich versuche, in dir ein Kind Gottes zu sehen und nicht einfach eine nervige Person, die ich jetzt gerade aushalten muss. Jeder von uns kennt Menschen, außer bei dir ist es nicht so, bei mir ist es so. Jeder von uns kennt Menschen, die jetzt einfach nicht so unser Fall sind. Und lasst uns ehrlich sein, das ist auch hier so. Das ist auch hier so. Diese anstrengende gute Laune, die er immer hat, wenn ich ihn sonntags treffe. Und sie singt immer so unendlich laut. Und er ist einfach so gar nicht mein Typ, weil er will immer auf diesem einen Stuhl sitzen. Und sie will immer nur diese eine Art von Lobpreis hören. Und er will immer ganz besonders viel Zeit für Prophetie. Und sie möchte immer eine endlos lange Lobpreiszeit. Vor allem immer diese alten Lieder, das geht gar nicht. Oder diese neuen Lieder, das geht doch auch nicht. Und die Art, wie der Pastor das hier mit den Gottesdiensten handelt, das geht sowieso überhaupt nicht. Ich könnte diese Liste jetzt noch, die ist auch noch deutlich länger hier, aber ich kürze es mal ab. Wisst ihr, ich finde, es hilft nicht so zu tun, als wären diese Unterschiede und Herausforderungen nicht da. Die sind da. Das dürfen wir auch erstmal so anerkennen, dass das so ist. Aber wenn wir hier auf Paulus hören und damit letztlich auf Gott hören, dann sollen wir anfangen zu lernen, sie zu ertragen. Nicht aushalten, nicht dulden, sondern in Liebe ertragen. Man muss nicht davon begeistert sein, was jemand anders tut. Man muss vielleicht nicht zustimmen, aber wie ich schon sagte, man sieht in seinem oder in ihrem Gegenüber ein Kind Gottes. Was heißt das konkret? Paulus gibt die Antwort: Wir machen das durch Demut, durch Sanftmut und durch Langmut. Fangen wir mit der Demut an. Was ist überhaupt Demut? Ein ganz spannendes Wort, ein sehr altes Wort. Sehr lustig, wenn man versucht herauszufinden, wo dieses Wort herkommt. Ist total spannend. Ich habe mal versucht, andere Worte zu finden, die damit ganz viel Schnittmenge haben. Und da ist zum Beispiel das Wort Selbstlosigkeit. Sehr passend. Demut heißt nicht, dass ich plötzlich keinen Selbstwert mehr habe. Das ist nicht gemeint. Das kann in christlichen Kreisen manchmal ein bisschen so klingen, dass man praktisch verschwindet und sich in Luft auflöst. Nein, es heißt, dass ich nicht mehr von der Frage nach meinem Selbstwert beherrscht werde. Und das ist heutzutage was ganz Außergewöhnliches, könnte man sagen, weil es allen Menschen heutzutage ganz viel um Selbstwert geht. Demut bedeutet, es muss nicht immer um mich gehen. Ich muss nicht immer im Zentrum stehen, vor allem nicht in der Kirche. Demut heißt, sich so zu verhalten, dass Gott und das, was ihm wichtig ist, im Zentrum steht. Und damit erfüllt und glücklich zu sein. Also nicht nur zu ertragen, dass das, was Gott möchte, im Zentrum steht, sondern anzufangen, genau das zu lieben. Demütige Menschen, ich sag's euch, und ich gehöre nicht zu ihnen, finde ich unheimlich anziehend und faszinierend. Demütige Menschen, das ist jemand, mit dem verbringe ich super gerne Zeit, weil das keine Solo-Show ist. Und demütige Menschen leben häufig in einer Unbeschwertheit, die sie total dafür öffnen, sich auf andere Menschen einzulassen, weil sie nicht so beherrscht sind davon, dass sie ja selber noch was sagen müssen. Sie müssen ja auch noch ihre Meinung dazu sagen und sie müssen ja noch dies und das und jenes. Sie leben sozusagen als Teil von Gottes Reich und nicht mehr als Teil von ihrem eigenen Reich, wo ihre eigenen Absichten und Ziele und Ambitionen im Mittelpunkt stehen. Sie lernen Stück für Stück, sich selbst loszulassen und sich damit Gott zu überlassen und in seinem Namen überall das Gute zu suchen. Eine Person, die mir einfiel, ist Mutter Teresa. Mutter Teresa erhielt mal den Friedensnobelpreis. Aber sie wollte danach nicht die große Bühne haben. Sie hat gesagt, ich bin nur ein kleiner Bleistift in der Hand Gottes, der der Welt einen Liebesbrief schreibt. Das reichte ihr. Sie ist auch danach nicht durch die Gegend getourt oder sonst was. Nein, sie ist genau da in Kalkutta in den Slums geblieben, wo sie auch davor schon war. Das reichte ihr. Kommen wir zu dem zweiten wunderbaren Wort hier, der Sanftmut. Man könnte sagen, Sanftmut beschreibt eine Art des Umgangs, und zwar eines sanften Umgangs. Das heißt, man reagiert milde, vor allem wenn andere Fehler machen. Und seien wir ehrlich, Fehler passieren. Es gibt also viele Möglichkeiten, Sanftmut zu lernen, zu trainieren. Sanftmut ist ungefähr das Gegenteil von wie du mir, so ich dir. Sanftmut ist das Gegenteil von du musst bezahlen für das, was du mir angetan hast. Sanftmut muss nicht heimzahlen und auch nicht zurückschlagen. Und Sanftmut lebt aus einer unerschütterlichen Überzeugung heraus, dass Gott das Beste nicht nur für mich will, sondern auch für mein Gegenüber. Und auch hier fiel mir jemand ein, und zwar Martin Luther King. Martin Luther King war ein baptistischer Prediger, ein überzeugter und wiedergeborener Christ. Und im Angesicht von unfassbarer Ungerechtigkeit und Gewalt reagierte er mit Sanftmut. Er war für zivilen Ungehorsam, aber er hat niemals gewalttätig reagiert. Ja, er hat seinen Mund aufgemacht, aber er hat niemanden beleidigt. Er erlebte Rassismus, Polizeigewalt, Anfeindung und Unterdrückung, aber er wusste, zurückschlagen und kämpfen wird nur noch mehr Gewalt heraufbeschwören. Seine Antwort war Sanftmut. Kommen wir zum dritten Wort, Langmut. Auch ein schönes altes Wort, das Wort, was wir wahrscheinlich häufiger benutzen würden, ist das Wort Geduld. Also Menschen werden nicht nur Fehler machen, sie werden sie auch öfter machen. Sie werden sie immer wieder machen. Menschen haben Eigenarten, die sie vielleicht niemals verlieren werden, obwohl sie sich permanent dafür entschuldigen, obwohl sie eigentlich wissen, dass das nicht so gut ist, dass sie das jetzt wieder so gemacht haben zum 183. Mal. Und da hilft nicht noch dringlicher drauf einreden, sondern Geduld lernen und in Liebe reagieren. Wenn ich mir überlege, wie oft ich schon zu meiner Frau gesagt habe, ich werde es versuchen. Habe ich wieder nicht gründlich genug geputzt oder habe die Türe mal wieder nicht zugemacht oder zu laut zugemacht, und sie bittet mich ganz freundlich. Und es war schon das 53. Mal, dass sie mich das gebeten hat. Meine Frau ist geduldig mit mir. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist ein schönes Beispiel. Und ihr seht schon, hinter mir sind drei Linien da. Warum sind die da? Weil Demut und Sanftmut und Langmut einen Raum erzeugen. Sie schaffen Einheit und machen Gottes Liebe sichtbar. Versteht ihr? Es ist super toll, dass wir hier Sonntag sitzen und ich euch ein bisschen was erzähle. Aber wenn das nicht greifbar wird, dann würde Paulus wahrscheinlich sagen, Freunde, ihr seid berufen. Ihr als Gemeinde seid berufen, das zu leben, was ich euch gepredigt habe. Und das soll sichtbar werden. Nur so, wenn wir diese Dinge leben, wird die Liebe Gottes unter uns greifbar. Wenn wir nicht demütig und sanftmütig und geduldig miteinander umgehen, es wird nicht greifbar werden. Sonst bleiben es nette Worte für eine tolle christliche Postkarte. Es bleibt abstrakt und es wird nicht real. Und das ist unser Auftrag. Das ist das, was Gott will. Das ist sein Ziel. Darum hat er uns berufen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch gehört habt, Worship is training for eternity. Lobpreis ist Training für die Ewigkeit. Warum? Ja, weil wir die ganze Ewigkeit immer Gott anbeten werden. So, das, was ihr hier sehen könnt, ist Training for eternity. Also, es ist einfach Gottes Einladung, hier das zu trainieren, wie wir im Himmel sowieso miteinander umgehen werden. Versteht ihr? Wenn dir das hier schon keinen Bock macht, dann weiß ich nicht, ob es dir im Himmel so viel Bock machen wird. Ganz ehrlich. Wir haben als Kirche eine besondere Herausforderung. Denn in Kirche gibt es unterschiedliche Meinungen, aber die sind nicht einfach nur unterschiedlich, sondern diese sind biblisch, richtig oder falsch. Wir untermauern unsere Ansprüche als christliche Gemeinschaft gerne mit biblisch. Das ist aber biblisch. Das hat Gott aber gesagt. Und wir untermauern dann unsere Meinung mit Gottes Meinung sozusagen. Ich selber bin ja jetzt seit bald 3 Jahren in Leverkusen und ein paar Jahre vorher bin ich auf die Idee gekommen, ich möchte gerne Kirche gründen. Und meiner Meinung nach wollte ich Kirche gründen, hatte einen besonders guten Grund, weil alle anderen machen es falsch. Ich wollte endlich mal die Kirche gründen, die wirklich biblisch ist. Und allen anderen mal zeigen, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Und was habe ich da in meiner Bibelschulzeit Menschen verurteilt und diskutiert? Und das ist mir heute sehr peinlich und das tut mir leid, weil ich weiß, dass 90% dessen, was mich angetrieben hat, einfach purer Stolz war. Aber ich habe das alles schön biblisch angepinselt. Sah richtig fromm aus. Ich habe einfach praktisch draufgeschrieben, biblisch. Wenn wir ehrlich sind und mal überlegen, ich habe keinen festen Prozentsatz, aber ich würde einfach mal sagen, 90% unserer Streitigkeiten in Kirche kommen schlichtweg von Ego-Trips und Dickköpfigkeit, kommen von Charakterunreife. Mag sein, dass wir Recht haben bei dem, was wir behaupten. Die Frage ist, wie du Recht hast. Wie du diskutierst, wie du deine Meinung sagst. Es geht ja nicht einfach nur um Kopfsachen. Es geht um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Denkt mal an eure Konflikte, die ihr vielleicht so als letztes hattet. Vielleicht seid ihr auch so heilig, dass ihr noch nie welche hattet. Denkt mal an eure letzten Konflikte und fragt euch, wann und wo in diesen Konflikten Demut, Sanftmut und Langmut deutlich spürbar wurde. Könnte es eventuell sein, dass Gott in ganz vielen Fällen, nicht in allen, aber in ganz vielen, wahrscheinlich der großen Mehrheit, ein größeres Interesse an der Art und Weise hat, wie wir Konflikte lösen, als an dem Ergebnis, was dabei herauskommt? Jesus sagt ganz bekannte Worte in Johannes 13, 35. Er sagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. An der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich füge mal was hinzu. An der Art und Weise, wie ihr mit Konflikten umgeht, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Trifft das für uns zu? Gott will, dass seine Kirche ihn darstellt. Er will, dass Demut, Sanftmut und Langmut unter uns sichtbar werden. Und dafür ist der Satz 3 von ganz wichtiger Bedeutung. Da sagt Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und hier ist es so, dass diese zwei Worte, das Befleißigen und das Bewahren, im griechischen Text in einer Verbform geschrieben ist, die haben wir im Deutschen gar nicht. Nämlich in einer dauerhaften Form. Das bedeutet so viel wie, befleißigt euch andauernd. Andauernd zu bewahren. Das bedeutet, wir fangen damit an und wir hören damit nicht mehr auf. Wir müssen das lernen. Wir sollen dauerhaft durchgehend zunehmen, befleißigen, wir sollen uns zunehmend befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das müssen wir lernen. Das fällt leider nicht wie Regen vom Himmel. Aber der Zaubertrank in dieser Angelegenheit ist, dass Gott es ist, der die Einheit schenkt. Die Einheit des Geistes. Er befähigt uns. Er stellt uns seine Kraft, seine Liebe zur Verfügung. Er lässt sie in uns wachsen. Und nur so können wir diese Einheit leben und sichtbar machen. Paulus untermauert seine Forderung nun folgendermaßen. Er zählt all das Verbindende auf. Ich lade die Band schon mal ein, nach vorne zu kommen, während ich diese Verse 4 bis 6 vorlese. Und zwar schreibt er hier, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ihr Lieben, diese Verse sind eine Steilvorlage für eine ganze Predigtserie. Riesige Begriffe. Über jeden dieser Begriffe könnte man eine Predigt halten. Der Leib, die geistliche Familie, die wir hier sind. Der Geist, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die in uns wirkt. Die Hoffnung, die wir teilen auf die Realität, in der wir leben und die uns eine ewige Zukunft vor Augen malt. Ein Herr, ein wunderbarer Retter, König, Rabbi, Meister. Ein Glaube, eine tiefe Überzeugung, die alles in uns verändert und belebt. Eine Taufe, ein sichtbares Zeichen, dass wir zusammengehören im Tod und in der Auferstehung. Die Menschen, die sich heute hier taufen lassen, sie bezeugen genau das. Wir teilen eine Taufe miteinander. Und es ist ein Gott und Vater, der uns zusammenführt und immer mit uns ist. Ihr Lieben, es gibt so vieles, was uns eint. So vieles. Und diese Gemeinsamkeiten sind viel größer als die Unterschiede zwischen uns. Wenn wir verstehen, wie Gott Kirche sieht, wenn wir verstehen, was der Geist Gottes in Kirche tut, dann stellen wir fest, wir haben so viel gemeinsam. Ich möchte gerne abschließen mit folgendem Bibelvers, den Jesus selbst gesagt hat. Jesus sagte, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Mit sie meint er die Jünger, die kommen würden, zu denen gehören auch wir. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Was für ein Vers. Glaubst du das? Glaubst du, dass wir so eins sein können? Jesus glaubt es. Der Vater glaubt es. Und ich würde dich gerne einladen, zum Schluss dieser Predigt einen Moment still zu werden. Hast jetzt viel gehört. Du darfst gerne die Augen schließen. Mir hilft das immer, wenn ich mich ein bisschen sammeln und konzentrieren möchte. Ich möchte dich fragen, wo erlebst du Einheit? Vielleicht nicht nur hier in der Kirche, vielleicht auch in deiner Familie oder woanders. Wo erlebst du Einheit? Wo erlebst du, dass Menschen dir in Demut und in Sanftmut und in Geduld begegnen? Sprich doch vielleicht jetzt in Gedanken ein kurzes Dankgebet dafür, dass Gott dir das schenkt, dass du das erleben darfst. Und ich möchte dich noch was fragen. Wo merkst du, dass dein Verhalten diese Dinge blockiert? Ich hatte in der Lobpreiszeit vorher einen Eindruck, den ich gern teilen möchte. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass hier Menschen sind, die glauben, sie können das nicht. Ich hatte den Eindruck, dass hier Menschen sind, die glauben, dass Gott sie anklagt, obwohl sie schon lange Christen sind. Du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Und Gott möchte dir heute ganz klar und deutlich zusprechen. Römer 8, Vers 1. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Das gilt für alle von uns, egal wie stolz oder wie unangenehm dir das ist, was letzte Woche passiert ist. Egal wie wertvoll du dich fühlst oder wie wertlos. Gott sagt, es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Und ich glaube, ihr Lieben, Gott hat mir das gezeigt, weil nur wenn du das glaubst, nur wenn dir bewusst ist, dass der Vater dich liebt, dann kannst du auch lieben. Aber wenn du keine Liebe empfängst von ihm, wie willst du lieben können? Lass uns beten. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr, es scheint uns so unmöglich zu sein manchmal, einander zu ertragen, einander in Liebe, in Demut, in Langmut, in Sanftmut zu ertragen. Es scheint uns unmöglich manchmal, eins zu sein. Aber Herr, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, wie sehr du uns liebst. Wie du das scheinbar Unmögliche tust. Uns liebst mit all unseren Fehlern, mit allem, was wir falsch gemacht haben. Und ich bete, dass diese Liebe uns verändert und uns hineinsendet in all die Beziehungen, in denen wir stehen. Dass wir dort deine Liebe hineintragen können, Herr. Ich bete für unsere Kirche, dass wir Zeugnis werden, Herr. Nicht nur durch ein Event, sondern durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Herr. Ich bete, dass Beziehungen hier in diesem Raum, die zerbrochen sind, die kaputt sind, schon seit Jahren, Herr, dass sie repariert und geheilt werden in deinem Namen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns überführst, da wo wir gesündigt haben. Da, wo wir diejenigen sind, die die Einheit zerstören, Herr. Danke, dass du das in deiner Sanftmut tust. Und ich bete auch für all diejenigen, die deine Liebe noch gar nicht erfahren und gespürt haben. Herr, ich bete, dass du kommst und ihnen begegnest. In deiner Güte, in deiner Größe. Gott hat alles für dich getan. Und Gott will dir begegnen in seiner Liebe. Ich lade dich ein, öffne dein Herz dafür. Er ist hier. Und er will zu dir sprechen. Er will dich in den Arm nehmen. Er will heilen, was in dir kaputt ist. Herr, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Und wir preisen dich, dass du es bist, der Einheit schafft. Amen. Thank you.